Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist Michael Horn vom Chaos Computer Club.
Hallo.
Wir reden noch über Netzwerkmanagement und was Netzwerkmanagement in der Netzneutralitätsdebatte bedeutet. Und vielleicht stellst du dich mal kurz vor, was du so beruflich machst.
Ja, ich arbeite als Berater, also als Consultant für kleine und mittelständische ISPs. Und da stellt man sich natürlich bei der technischen Realisierung auch immer die Fragen, die politischen Hintergrund haben, wie man bestimmte Dinge macht, wie man eben auch diese Netzneutralitätsdebatte angeht. Ich habe auch schon für ein, zwei größere gearbeitet und kenne das also von beiden Seiten. Momentan vertreibe ich mir die Zeit, indem ich für ein traditionsreiches Berliner Medienunternehmen Voice of IP deploye.
Also du hast die technischen Hintergründe drauf und natürlich auch die politischen. Fangen wir mal.
Zwangsläufig,
ja. Deswegen bist du auch mein Interviewpartner dazu. Fangen wir mal mit grundsätzlichen Fragen an. Was ist Netzneutralität für dich?
Das Internet basiert im Prinzip darauf, und das ist auch das, was das Internet groß gemacht hat, dass viele Netzbetreiber ihre Netze zusammenschalten und da sozusagen eine Egalität, was die Daten angeht, herrscht. Also ich kann davon ausgehen, dass ich, wenn ich Pakete in dieses Internet reinschicke, das auch am Ziel ankommt und die Netzbetreiber dazwischen das durchleiten. Und Netzneutralität bedeutet eben, dass man den Fokus darauf legt, dass Pakete wirklich weiterhin so gleich behandelt werden. Und die aktuelle Situation sieht so aus, dass das eben immer weniger der Fall ist und dass da sehr wohl Bestrebungen bestehen, eben Pakete ungleich zu behandeln. Und das nicht nur aus technischen Gesichtspunkten, dass man beispielsweise Voice-over-IP flüssiger macht, sondern dass man sich eben auch anguckt, was möchte ich in meinem Netz haben, was möchte ich in meinem Netz nicht haben und gezielt bestimmte Protokolle oder Angebote ausbremst oder die Verbindung dahin gar nicht möglich macht oder den Kunden Internet in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen sozusagen als beinahe schon redaktionelles Medium. Sowas wie BTX früher war, will man da halt eben schon vermieden müssen, weil da der Geist des Netzes sozusagen verloren geht.
Gehen wir mal ein bisschen in der Geschichte zurück. Das End-to-End-Prinzip, also dass Bits gleichberechtigt von einem Computer zum anderen gehen, war sozusagen der Grundpfeiler des Internets. Wie lange war das tatsächlich so die Realität? Oder wann hat man so angefangen, so eine Priorisierung?
Die Ideen für so Priorisierungen sind durchaus schon etwas älter. Also das ist auch schon in den 90er Jahren mehr als angedacht gewesen, sondern wurde auch durchaus gemacht. Aber die Frage ist eben, ob das technische Hintergründe hat oder politische. Und allein von technischen Hintergründen kann man durchaus argumentieren, dass so ein bisschen Priorisierung für manche Pakete durchaus sinnvoll ist. Wenn man allerdings sich ganz von dieser Netzneutralität abwendet und das Ganze auf einer politischen Schiene fährt und sich nicht nur um Protokolle kümmert und um problemloses Funktionieren von Dingen, sondern sich darum kümmert, wie Inhalte aussehen, wie Inhalte transportiert werden und wie man da Qualitätsstufen gestaltet. Das ist in der Tat eine Sache, die erst in den letzten Jahren, also nach der Jahrtausendwende, so immer mehr im Kommen ist. Die Hardware entwickelt sich natürlich weiter und gerade wenn wir nach China gucken, ist da natürlich ein großer Bedarf bei einem Massenmarkt inzwischen für Hardware, die Pakete analysieren kann. Wie gesagt, die Technik schreitet immer weiter fort. Das ist heutzutage ohne weiteres möglich, 10 Gigabit oder mehrere 10 Gigabit Links ordentlich zu filtern und sich die Pakete auch wirklich entweder statistisch oder komplett anzusehen und entsprechend zu klassifizieren. Was ist das jetzt für Traffic, der da durch mein Netz geht und wie behandle ich den? Das ist so in der Form erst in den letzten Jahren gekommen durch die technischen Entwicklungen und dadurch, dass das eben alles günstiger wird, diese Hardware.
Ja, diese Hardware, die Packet Inspection, kommen wir später zu. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie läuft da so ein Routing oder so ein Netzwerkmanagement ab, so zwischen den verschiedenen Netzen?
Na, grundsätzlich, um am Internet teilzunehmen, gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder man wird im Grunde von einem Netzbetreiber, der sein eigenes Netzwerk hat, oder man wird selbst Netzbetreiber. Das hört sich schlimmer an, als es eigentlich ist. Alles, was man da braucht, ist Transferabkommen mit anderen Netzanbietern. Das kann entweder ein Peering sein, das bedeutet, dass man Daten zwischen dem eigenen Netz und dem Netz, mit dem man Daten austauscht, kostenfrei austauscht. Zumindest ist das in meist, wenn man von Peering redet, der Fall. In jüngerer Zeit ist es ja, sozusagen die Unsitte geworden, dass sich da einzelne Netzteilnehmer für bezahlen lassen. Und das ist normalerweise nur der Fall für jemanden, der einem Transit gibt. Das bedeutet, dass man über diesen Netzbetreiber den Rest des Internets erreichen kann. Dafür nimmt er natürlich Geld. Da gibt es eine Handvoll, sozusagen nennt man Tier-1-Carrier, die von sich selbst aus mit vielen Netzbetreibern diese Peerings unterhalten, also den bilateralen Datenaustausch, und die ihrerseits nirgendwo ja, Transit einkaufen. Das ist nur eine Handvoll. Die meisten suchen sich halt ein, zwei dieser großen aus und ein paar kleinere und versuchen dann möglichst viel zu peeren, also möglichst mit vielen Netzen direkt Daten auszutauschen, um sich da eben die Transferkosten zu sparen.
Diese Peer-1s, betreiben die Backbones oder einen Teil der Backbones?
Die Tier-1s haben charakteristisch natürlich ein eigenes Backbone, was idealerweise weltweit ist, um auch entsprechend an die ganzen Peering-Partner ranzukommen. Aber auch Tier-2s, also Anbieter, die bei Tier-1s einkaufen und von denen das komplette Internet sozusagen, die sich auf das komplette Internet beziehen, haben natürlich auch ihre eigenen Backbones. Das können regionale Carrier sein, die jetzt besonders in der Stadt ein Metro-Glasfasernetz haben, oder aber auch Provider, die sich von anderen, von Gasdienstleistern bieten das beispielsweise an, dass man neben den Gasleitungen auch Glasfasern, die dort liegen, anbieten kann. Und da, das kann man quasi beliebig skalieren, ob man sich jetzt eine Glasfaser anmietet für sein Netz, ob man da mehrere anmietet, ob man auf einer Glasfaser sich nur eine Wellenlänge, weil man auf einer Glasfaser ja mehrere Farben, mehrere Netzbetreiber, also das gibt es in beliebigen Größen, bis hin zum kleinen Stadtnetzbetreiber, der eben eine Handvoll Fasern hat und sich den Rest dann einkauft, wenn er irgendwie Fernverkehrsstrecken, zum Beispiel interessant nach Amsterdam ans Amsix oder nach Frankfurt, wo mehrere ISPs sitzen. Das ist sozusagen sehr bunt durchmischter Markt.
Und da hat man quasi als Gateways-Router dazwischen sitzen?
Genau.
Zwischen meinem Netz und dem anderen
zwischen
Netz?
Zwischen den Routern spricht man dann das BGP-Protokoll, das Border Gateway-Protokoll, was im Prinzip ein Protokoll ist, um Routen auszutauschen. Da sagt mein Router dem Router des anderen ISPs, hier kannst du die und die IPs erreichen. Ich kriege von ihm die Ansage, du kannst bei uns die und die IPs erreichen. Und wenn ich jetzt mit einem Router, von dem ich Transit beziehe, eine BGP-Session habe, dann kriege ich von dem momentan sowas um die 300.000 Routen. Das ist das gesamte Internet. Und,
und die Daten werden alle gleich behandelt?
Die Daten werden auf der Ebene auf jeden Fall alle gleich behandelt. Also da habe ich bisher noch nicht gesehen, dass da irgendwelche Bestrebungen bestehen, sich da irgendwie abzusetzen, weil man eigentlich davon ausgeht, wenn man als Netzbetreiber an diesem Internet teil hat, dass man da keinerlei Einschränkungen hat.
Jetzt gibt es aber, nennt man es eine Technologie, Quality of Service Management. Mhm. Ist das eine Technologie oder ist das einfach nur
sozusagen ein Überbegriff. Gibt da auch im IP-Protokoll entsprechende Header-Optionen. Das ist im Prinzip wie eine Frankierung an einem Brief, noch der Zusatzvermerk, beispielsweise per Luftpost. Also im Internet geht das natürlich nicht per Luftpost, aber steht im Prinzip an dem Paket dran, wenn ich jetzt eine Voice-over-IP-Connection habe oder wenn ich mich auf einem Server einlogge und da flüssig tippen möchte, dann ist an den Paketen eben ein entsprechendes Flag gesetzt. Ich bin so ein bisschen wichtiger, bitte behandle mich bevorzugt. Und es gibt durchaus ISPs, die das honorieren, intern, also extern. Das ist sozusagen die Möglichkeit, dem User in die Hand gegeben, zu bestimmen, welche seiner Pakete bevorzugt behandelt werden mögen. Und es ist dann halt die Frage, wie ein ISP darauf reagiert, ob er jetzt diese Pakete im Rahmen der Netzneutralität so behandelt, wie er sie dann behandeln mag, oder ob er sich da selber darüber hinwegsetzt und sagt, ja, das, was der User da möchte, ist zwar schön und gut, aber wir machen das mit dem Quality of Service selbst. Wir haben da ein Videoportal, das wir toll finden, wo wir mit Geld verdienen. Das priorisieren wir mal hoch, und wenn der User dann auf irgendeinem öffentlich verfügbaren Videoportal, sei es jetzt YouTube oder was auch immer, klickt, dann wird das nicht besonders behandelt. Also da ist eben die Frage, ob der User, der Internetnutzer, die Möglichkeit in der Hand hat, das zu beeinflussen oder ob das der Internet Service Provider für ihn macht.
Gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Also es gibt ein paar Sachen, wo es technisch Sinn macht. Also okay, ich bin auf der Kommandozeile, ich möchte mit meinem Server kommunizieren, ich möchte, dass da eine Priorisierung ist. Bedeutet das dann, dass diese Priorisierung, also ich habe ein Megabit Upload zum Beispiel und das ist halt von meinem 1 Megabit ist halt meine Kommandozeileninstanz, hat die Priorisierung gegenüber, im Hintergrund läuft noch mein Mail-Checken oder so, oder läuft das halt im Vergleich zu allem, was so quasi, also auf der einen Seite, was ich als Nutzer generell an 100% habe und 1% davon ist priorisiert, oder ist das eine höhere Ebene sozusagen?
Das ist eine Frage, wie man sich mit seinem ISP darüber einig wird. Das Problem an dieser Quality-of-Service-Markierung an den Paketen ist, dass eben die meisten Internet-Service-Provider mit Endkundenbetrieb und so weiter das sinnigerweise nicht honorieren. Das ist also eher was, was man im lokalen Netz beim Rausschicken der Pakete und so weiter setzen möchte oder mit seinem ISP vorher absprechen, ob er einem diesen Service anbietet. Aber das wäre im Prinzip die Lösung für das Problem, was wir mit der Netzneutralität haben, dass eben Anbieter argumentieren, dass bestimmte, also dass die Inhalte, dass das Internetgefühl verbessert werden muss. Also das ist in der Tat schon heute möglich, schon mit relativ einfacher Technik. Und je nachdem, wie man sich eben mit seinem ISP einig wird, tun sie das auch oder auch nicht und behandeln dann im Zweifelsfall alle Pakete gleich.
Was wäre das für eine andere Technik, womit das jetzt schon geht?
Mit Quality of Service, also okay. Quality of Service im IP-Header, das ist ja standardisiert in RFCs. Da kann man im Prinzip sagen, was für ein, das ist Quality of Service, das Type of Service, wo man eben deskriptiv sagt, ich bin jetzt hier Keyboard Interactive und Quality of Service ist, dass man eben verschiedene Klassen hat. Das wird durchaus gemacht, aber ich habe es leider noch nicht im Endkundenbereich so richtig gesehen. Aber das funktioniert schon seit Ewigkeiten.
In der Debatte wird immer eingeworfen, dass Quality of Service vor allen Dingen wegen Voice over IP so wichtig ist. Warum?
Na, das hat zwei Aspekte. Zum einen den rein technischen. Bei Voice over IP werden ziemlich viele kleine Pakete erzeugt, damit man in der Sprachverbindung ist es ja wichtig, dass man eine relativ geringe Latenz hat, also dass man keine große Verzögerung in der Datenübertragung hat und dass natürlich die Pakete auch in der gleichen Frequenz eintreffen. Sprich, dass nicht erst 5 Pakete kommen, man dann wieder warten muss und dann wieder welche kommen. Das kann vielleicht bei einem Download problemlos sein, aber bei Voice-over-IP hört man das schon relativ schnell, wenn einzelne Pakete fehlen oder Pakete zu spät ankommen oder die Zeitdifferenz zwischen Paketen unterschiedlich ist. Deswegen ist Voice-over-IP eine relativ empfindliche Geschichte, bei der es relativ schnell offensichtlich wird, wenn da, also es ist besonders empfindlich auf diese Qualitätsschwankungen, die man in so einem IP-Netznummer hat, dass man eben nicht beliebig viel Bandbreite hat und dass die Pakete auch mal ein bisschen später ankommen können. Und da ist natürlich auch der Punkt, es ist Voice, also es ist Sprachermittlung, das ist das klassische Feld der Telekommunikationskonzerne, die natürlich ihrerseits auch wieder, das ist der andere Aspekt, ein wirtschaftliches Interesse daran haben könnten, dass Leute nicht oder wer auf deren Netz Sprache macht. Sprache fällt in der Regel wesentlich höherer Preis an als für reine Datenübertragung, allein weil schon klassisch gesehen seit vielen, vielen Jahrzehnten die Telekommunikationsunternehmen gegenseitig, sei es international oder eben auf dem nationalen Markt, der jetzt in den letzten Jahren ja entstanden ist, die verrechnen sich da für jede Minute einen gewissen Betrag. Das ist meist ein regulierter Betrag, aber es ist, wenn man sich die Datenmenge dazu anschaut, ein Vielfaches dessen, als was man mit der reinen Datenübertragung verdienen würde. Demnach kann man daraus konstruieren, dass da ein höherwertiger Dienst, da ist natürlich dann das Interesse sehr groß, dass einem da nicht, wenn man einem Kunden eine Datenleitung in die Hand drückt, jemand anderes auf dieser Datenleitung einen Telefoniedienst anbietet und der Kunde dann den Telefoniedienst seines Telekommunikationsanbieters nicht mehr nutzt. Was auf der einen Seite natürlich berechtigt scheinen mag, auf der anderen Seite muss man sich angucken, dass das auch eine Sache mit den Interconnect-Preisen ist. Also da machen die Telekommunikationsanbieter sich selbst quasi den Markt, dadurch, dass sie eben für die Telefonieminute Geld verlangen.
Das hat man bei SWIP, das Kommandozeilenbeispiel. Man kann auch davon ausgehen, dass größere Telekommunikationsanbieter wie die Telekom oder Kabel Deutschland ein Interesse daran haben, ihre TV-Programme
zu priorisieren. Das ist so das klassische Beispiel mit dem Video-on-Demand-Portal. Man hat irgendwie Lust zum einen, zum anderen. Das ist natürlich auch eine heiße Debatte, File-Sharing. Da natürlich sehr schnell nahe liegt, dass das ja per se was Böses ist, ungeachtet der Inhalte, die da transportiert werden. Wenn eine Technologie ist, die BitTorrent ist grundsätzlich inhaltsneutral, aber da ist eben dann das Argument sich schnell gebaut, dass man da ja zum einen Piraterie verhindern kann, zum anderen auch das wirtschaftliche Interesse der Fernsehkanäle, die man im eigenen Haus dem Kunden überhelfen möchte, dass es da eben einen Interessenskonflikt gibt. Und natürlich wird ein Anbieter, gerade bei der Telekom sehen wir es sehr schön, dem Kunden bei der Zustellung der Fernsehangebote ganz andere Technologien ermöglichen. Telekom gibt dem Kunden beispielsweise das IPTV über Multicast. Das ist was so internetweit völlig undenkbar wäre, weil Multicast zwar seit vielen, vielen Jahren, also ein bisschen ausholen, Multicast ist eine Technologie, wo man an ein Paket zwar eine Adresse dran schreibt, aber die Adresse eine Gruppe bezeichnet. Und in diese Gruppe können sich eine Handvoll Internetnutzer rein subscriben und sagen, ich hätte gerne die Pakete, die an diese Gruppenadresse gehen, und dann bekommen sie die. Darüber kann man dann eben Videostreaming realisieren und hat also einen zentralen Server, von dem aus wird das dann ins Netz gestreamt. Und da, wo im Prinzip mehrere User hinter einem Router sitzen, fällt dieses Datenvolumen nur einmal an. Also es ist eine sehr effiziente Art und Weise, Content von einem zentralen Rechner oder von mehreren an viele Kunden zu verteilen. Und das ist was die Telekom eben nur netzintern macht, wo auch keinerlei Trend zu sehen ist, dass Netzbetreiber das untereinander ausbauen. Und das priorisiert die Telekom natürlich, weil sie natürlich möchte, dass der Kunde das, was er da gebucht hat, auch genießen kann. Das war anfangs auch das Argument, VDSL nicht für den Markt zu öffnen, weil es ein Triple-Play-Angebot ist und nicht nur reiner Internetzugang. Aber naja, das kann man sich so konstruieren, wie man es halt möchte und argumentieren, wie man will. Aber grundsätzlich ist es halt Protektionismus an der Stelle, dass man seinen Kunden das priorisiert in die Hand drückt und ihnen die Technologie nicht internetweit ermöglicht.
Was sind denn so die, du hast schon ein bisschen angesprochen, was sind denn so die Kritikpunkte an dem Status quo, wie es jetzt sozusagen gemacht wird?
Ja, es ist ein schleichender Prozess, der sich da abzeichnet. Zum einen haben wir diese Netzwerkneutralitätsgeschichte schon viel länger, als wir eigentlich glauben. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wenn ich als Internetanbieter mit einem anderen Internetanbieter Daten austauschen möchte, dann stellt sich in jüngerer Zeit immer mehr die Frage, wer sind meine Kunden? Wen erreiche ich über diese Adressen und über diese Verkehrsbeziehung? Und wie wichtig ist mir das? Und es hat sich gezeigt, dass vor allem Unternehmen wie jetzt die Deutsche Telekom oder Arcor, die viele Endkunden haben, aber wenig Content, dafür Geld sehen wollen. Also die wollen dafür, dass man ihre Kunden erreicht. Also sie machen da kein Peering, sondern sagen, ja, du kannst Internet von uns einkaufen, erreichst darüber auch unsere Kunden, und wenn du möchtest, dann kannst du darüber auch für einen Aufpreis nur unsere Kunden erreichen. Und das ist was immer mehr Einzug hält, dass man sich eben wirklich anguckt, wie die Lage des Partners, mit dem man dann Peering macht, ist und ob man da jetzt Geld verdienen kann, ob er im Zugzwang ist, weil das war lange Zeit oder ist auch immer noch das Problem in großen Netze wie das der Telekom oder Arcor, nachdem sie das Peeren so an breiter Front ein bisschen eingestellt haben und wirklich nur noch mit großen oder gegen Geld Daten austauschen, hat man das Problem, dass die Leitungen voll sind, weil man natürlich da sehr sparsam plant, sobald da Geld in der Hand ist, und das geht schnell in die 10, 20 Gigabit Größen, wo fünfstellige, sechsstellige Summen fließen können. Da überlegt man sich dann schon, wie man mit den Daten umgeht und was man da für Daten in das andere Netz schickt. Und über das Preisetikett, was da quasi den Leitungen aufkleben, hat sich in den letzten Jahren schon eine ganz natürliche, das ist das Gegenteil von Netzwerkneutralität, also eine Nicht-Neutralität des Datentransfers ausgebaut, was dann natürlich darin resultiert, dass wenn ich ein großes Online-Angebot habe, was viele Kunden hat, vor allem Endkunden, die eben zu Hause hinter ihrem DSL darauf zugreifen, dass ich dazu gezwungen bin, mit einer Handvoll Unternehmen Verträge abzuschließen und denen dafür Geld zu zahlen, dass Leute darauf zugreifen können. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das mit die Packet Inspection und so weitergeht, wird da derzeit technisch aufgerüstet, um das nicht nur auf der Ebene einzuschränken, sondern um auch feiner zu sagen, ja, du kannst kostenlos mit uns Daten austauschen, aber wenn du Sprache in unser Netz vermitteln möchtest, das erlauben wir dir zum einen nicht, weil wir deine Verbindungen hier irgendwie mal kaputt machen, und zum anderen hätten wir dann da gerne Geld für gesehen. Also es ermöglicht den Anbietern eine fein auflösendere Monetarisierung ihrer Verkehrsbeziehungen zu anderen Netzbetreibern.
Das ist so der berühmte doppelte Markt. Ja. Der so quasi neu in der Debatte ist, das ist vor allem die amerikanische oder US-amerikanische Netzneutralitätsdebatte, wo halt dann so die großen Carrier wie AT&T anfingen und darüber nachdachten, naja, sie haben die Leitung, die kommen zu den Endkunden, und sie wollten dann von den großen Anbietern wie ja, YouTube und Google und Facebook waren dann alle in der Debatte, wollten sie halt doppelt Geld abkassieren, einerseits von den Endkunden, andererseits von den anderen Anbietern, was halt dazu führte, ja, dass man auf einmal eine Diskussion hatte über Schnellstraßen gegen Trampelpfade, und ich mit meinem Blog bin da halt auf den Trampelpfad angewiesen, und wer Geld hat, kann sich halt so eine Schnellstraße kaufen. Mhm.
Ja, also im Prinzip braucht man eine Sache, die eben diese Egalität, was die Verkehrsbeziehungen im Internet angeht, sehr entgegenwirkt. Also ich kann heute noch hinter meinem DSL einen Server aufsetzen mit einem Blog drauf und Inhalte publizieren, weil ich einfach sicher davon ausgehen kann, dass wenn ich auf 80 einen Webserver aufmache, dass den jeder im Internet erreichen kann. Und wir bewegen uns da momentan in eine Richtung, wo das eben nicht mehr so unbedingt was ist, wovon man ausgehen kann. Zum einen das mit der Priorisierung, zum anderen die IP-Adress-Debatte, die spielt da auch mit rein und kommt diesen den Internetzugangsanbietern da eigentlich sehr zugute. Jeder kennt ja private IP-Adressen, die man zu Hause bei sich im Netz hat, die nicht öffentlich im Internet erreichbar sind. Wenn uns die IP-Adressen knapper werden, ist das, was auf das Internet Service Provider zurückgreifen werden. Also die Selbstverständlichkeit, dass man eine öffentliche IP-Adresse bekommt hinter seinem DSL, wird in, ich greife jetzt mal weit in die Zukunft, damit wir sicher sind, irgendwie 5 bis 10 Jahren nicht mehr selbstverständlich sein. Weil auch schon in den nächsten 2, 3 Jahren erwartet wird, dass die IP-Adressen so knapp werden, dass es da eben dazu kommen wird, dass der Kunde wirklich das Internet sozusagen wie Fernsehen bekommt und da jeden Rückkanal nur schwerlich nutzen kann.
Du hattest ja schon öfters mal was angesprochen, was wir vielleicht auch erstmal erklären müssen, um zu anderen Aspekten zu kommen, die Packet Inspection. Mhm. Was ist das?
Mit dem Fortschritt der Technik wird auch Router-Hardware, die unser Internet verwendet, leistungsfähiger. Und leistungsfähig bedeutet dann da nicht nur, dass man eben große Datenvolumen umschlagen kann, sondern die Prozessoren, die Hardware, die man in solche Router eben reinverbaut, wird leistungsfähiger und vielseitiger. So ein Router guckt sich normalerweise nur die IP-Adresse an, an die so ein Paket geht, guckt sich eventuell noch die Absenderadresse an, ob das Paket auch aus der richtigen Richtung kommt, weil wenn ein Kunde jetzt irgendwie Pakete einkippt, dann möchte man dem das natürlich filtern. So, ein Kunde soll von seiner eigenen IP auskommen, das ist auch völlig okay. Aber das ist ja nicht alles, was in so einem Paket drinnen steckt. So ein IP-Paket hat neben seinem IP-Header, in dem die IP-Adressen stehen, von wo nach wo das Paket geht, und so Dinge, die dann im TCP- oder UDP-Header stehen, also was für ein Port ist das? Ist das jetzt Port 80, sprich ist das Web oder also Internetseiten, oder ist das IRC oder ist das eine Java-Nachricht? Und Router bekommen immer mehr die Möglichkeit, oder spezialisiertes Equipment, was man da vorschalten kann, hat heute schon die Möglichkeit, auf wirklich dicken Leitungen, also geht in die 10 Gigabits, in die Pakete reinzuschauen. Sprich, sich nicht nur diese Adresse anzuschauen, sondern sich auch anzuschauen, was sind da an Daten drin? Ist das BitTorrent-Traffic? Ist das Traffic, mit dem ich irgendwas anfangen kann? Ist das Mail-Traffic? Jedes Paket hat sozusagen seine eigene klassische, für das Paket klass, für das Paket entsprechenden Eigenschaften. Voice-OIP-Pakete sind relativ klein und ja, es ist meist sowas um die 80 Kilobit. BitTorrent erkennt man einfach dadurch, dass es die Bandbreite, die es hat, benutzt und eben eine Handvoll Ports, wobei man daran eben momentan arbeitet, dass man gerade diese Pakete nicht mehr so erkennen kann. Und ja, also es ist grundsätzlich eben das Anschauen von Paketen im Router oder in der Hardware, die die Pakete weiterleitet, und die Klassifizierung, also dass man eben sagt, das Paket gehört zu dem Datenstrom, das Paket gehört zu dem Datenstrom, und dann auf der Klassifizierung basieren eine unterschiedliche Behandlung der einzelnen Pakete.
Klingt ja erstmal so ein bisschen, als ob das so Datenschutzgesetze betreffen könnte, wenn man so in die Daten reinguckt.
Ja, da gab es auch schon die ein oder andere Debatte, was diese ungewollte oder gewollte Deep Packet Inspection angeht. Wenn so ein Internet Service Provider oder sei es ein Internet Exchange dann doch mal in Pakete reinguckt, dann stellt sich in der Tat die Frage, dürfen die das? Und das ist eben eine Sache, die so ja, nach einer gesetzlichen Regelung bedarf, würde ich jetzt beinahe sagen, weil es also es ist Neuland für uns.
Wie es gibt keine Regeln.
Behandelt man so Datenpakete? Weil Datenpakete sind ja streng genommen, ja, ist das jetzt so zu behandeln wie ein Brief oder ist es irgendwie zu behandeln wie ein Schluck Wasser in der Wasserleitung? Das ist irgendwo sowas dazwischen. Und da muss man eben sehr mit Augenmerk drauf legen, ausgewogene ja, Regelung zu finden, die irgendwie sowohl dem Netz an sich gerecht kommt, als auch dem den Nutzer nicht ganz entmündigt. Und das ist durchaus eine Herausforderung.
Jetzt gibt es so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten von Deep Packet Inspection, neben denen, die du schon aufgezählt hast. China nutzt es zur Internetzensur.
Ja, zum einen zensiert China natürlich das Internet, was irgendwie klassisch URL-basiert oder Ziel-IPs basiert. Sie können aber durchaus relativ tief reingucken und können auf Schlüsselwörter matchen. Da kann man E-Mails durchgucken, kann Statistiken drüber machen, kann Muster erkennen. Wenn Sie sagen, okay, wir wissen, dass das und das ein Internetanschluss von jemandem ist, dem wir was Böses wollen, gucken uns ein bisschen den Traffic an und versuchen dann zu matchen. Was sind dessen ja, was ist das, ein Netzverhalten, was für Worte kommen darin vor und so weiter. Also das geht im Prinzip beliebig weit. Also je nachdem, wie viel man da investieren möchte und wie schnell die Hardware und wie viele Daten da gleichzeitig gematcht werden sollen, ist das durchaus ja, ein sehr umfassendes Werkzeug, um automatisiert in Datenverbindungen reinzuschauen, nach Dingen zu suchen und Datenverbindungen demnach zu behandeln, also entweder eben zu priorisieren oder wie im Fall von China zu sagen, nee, wir wollen irgendwie Dinge nicht, wo das Wort Tiananmen und was auch immer drin vorkommt, und ja, unterbinden dann halt diese Verbindungen und können darüber auch automatisiert sich natürlich Listen erstellen, von welchen Servern kann man welchen Inhalt mit welchen Schlüsselwörtern abrufen, um sich den dann nochmal genauer anzuschauen. Also da kann man im Prinzip seiner Fantasie freien Spielraum lassen.
Wer setzt die Packet Inspection ein? Alle Provider oder nur ein paar? Oder?
Nicht alle, aber die größeren fangen sukzessive damit an. Also gibt da, ich möchte das natürlich keinen Namen nennen, aber gibt da so durchaus einige größere in Deutschland, die das momentan ausbauen. Natürlich auch mit der Maßgabe, dass sie dadurch Einsparungen haben, weil sie ihr Gesamt-Traffic-Volumen runterfahren können, weil sie sagen können, okay, BitTorrent-Traffic haben wir insgesamt so und so viel Prozent. Wenn wir diese Packet-Inspection-Hardware einsetzen, dann haben wir ganz viele Vorteile, weil wir können unsere Traffic-Volumen minimieren, ohne unseren Kunden weh zu tun. Das ist so die landläufige Meinung, dass das dem Kunden eher zugutekommt, wenn man ihn da restriktiver behandelt. Meinst du das nicht? Ja, dass man dem Kunden gegenüber argumentiert, dass man da eine Aufwertung des Internets, also dass Internetseiten schneller laden und so weiter, was ja auch durchaus der Fall ist, aber dass unterm Strich dann eben die Möglichkeit offen steht, Protokolle einzuschränken, dass man eben sagt, du darfst jetzt kein BitTorrent mehr machen, kein Kazaa, kein was auch immer und so weiter. Das wird dann da sehr, sehr, sehr gerne verschwiegen. Also für die Unternehmen ist einfach der Anreiz ein wirtschaftlicher. Sie können dadurch Geld sparen und erhalten mehr Kontrolle über ihr eigenes Netz. In den letzten Monaten ist natürlich mit dieser ganzen Internetzensurdebatte auch nochmal ein juristischer Aspekt dazu gekommen, dass man sich also damit prima darauf vorbereiten kann, entsprechende gesetzliche Auflagen, was Internetfilter angeht. Das Gesetz ist ja dahingehend sehr offen formuliert. Da ist ja nicht ausgeschlossen, dass das nicht nur mit DNS, sondern das können mit beliebigen Technologien. Und wenn so die Packet Inspection Hardware erstmal an ihrem Platz ist, kann sie natürlich für alles Mögliche verwendet werden. Und dieses Argument der, der Netz-Hardware-Hersteller ist natürlich auch das, dass man damit juristische, gesetzliche Voraussetzungen im entsprechenden Land besser erfüllen kann.
Du hast gerade schon angesprochen, also so Drosselung von BitTorrent zum Beispiel, bestimmten Protokollen, ist halt ein anderer Sinn und Zweck zum Wohle des Kunden. Also dass man halt dann nicht mehr, man hat eine 6-Megabit-Leitung und anstatt 6 Megabit für BitTorrent zum Beispiel nutzen zu können, gehen dann nur 100 KB.
Ja. Das ist im Grunde eben das Problem auch der Mischkalkulation. Das ist in den letzten Jahren deutlich besser geworden, dadurch, dass Traffic im Internet immer günstiger wird. Also das Megabit ist heutzutage im einstelligen Euro-Bereich, im unteren einstelligen Euro-Bereich. Es gibt sogar Buden, die mit Home of the $4 Megabit werben. Also das ist alles nicht mehr sonderlich teuer. Ich hätte es vor ein paar Jahren noch verstanden, wo man wirklich für Traffic noch richtig Geld bezahlt hat, dass man eben dem Kunden für seine 20 Euro im Monat nicht so viel Internet in die Hand drücken kann. Auf der anderen Seite holt uns da aber auch wieder die Bandbreite ein. Also wir haben jetzt irgendwie Angebote von 50 Mbit Internet zu Hause oder über Kabel 32 Mbit. Da ist dann natürlich schon das Problem, dass man nur eine Handvoll Connectivity hat, die man auf seine Kunden verteilen muss. Von daher ist das so ein zweischneidiges Schwert. So die Packet Inspection ist im Prinzip eine Dual-Use-Geschichte. Man kann es zum Wohle des Kunden verwenden und sagen, okay, wir limitieren dich nicht, es sei denn, wir haben Bandbreitenengpässe, dann nehmen wir dein BitTorrent ein bisschen runter, nur damit du noch telefonieren kannst. Das wäre alles durchaus vertretbar, wenn da nicht eben die andere Seite mit der Optimierung und möglichst wenig und dem Kunden eben ein konsumierbares Produkt verkaufen, statt Zugang zu einem Kommunikationsnetz.
Wenn man sich so die Debatte, vor allen Dingen die auf EU-Ebene geführt wurde, rund um Netzneutralität so anschaut, im Rahmen des Telekom-Pakets, so gab es dann auch immer Argumente von Seiten der Telcos, naja, man arbeitet ja an neuen Geschäftsmodellen. Also nicht mehr, dass man halt anstatt irgendwie 1 Megabit, 6 Megabit, 20 Megabit Leitung sozusagen nach Geschwindigkeit anbietet, die dann diskriminierungsfrei sind, die alle, naja, man kann alles nutzen, sondern die stellen sich so vor, naja, wenn man nur www haben möchte, also Port 80, dann zahlt man 5 Euro. Wenn man noch Mail dazu haben möchte, dann zahlt man 10 Euro. Wenn man noch Skype nutzen will, 15
und mit Beton. Da muss ich dich jetzt überraschen, so, das gibt es schon. Ich meine, es gibt Mobilfunkanbieter, die vergünstigte Flatrates anbieten, mit denen man dann nur mit den mobilen Endgeräten nur auf Webseiten gehen kann. Oder gar noch schlimmer, für einen unglaublichen Preis nur auf dem Portal. Also ich frage mich manchmal, wer nutzt solche Angebote? Ich sehe das immer in den Tarifbroschüren der Mobilfunkbetreiber, wo man irgendwie eine Handvoll Internetseiten nutzen kann, aber dann bitte nur diese und für alles andere dann Geld zahlen darf. Ich frage mich wirklich, wer nutzt das? Ich meine, sind das mehr als die Leute, die die Kosten sparen wollen, die entstehen, wenn man versehentlich auf die WAP-Taste am Telefon kommt? Ich weiß nicht. Also das ist fragwürdig, ob da die Netzbetreiber, die Internetzugangsanbieter den Markt nicht verkennen und davon ausgehen, dass eben der klassische Internetnutzer das wirklich neues konsumierbares Medium. Wenn ich irgendwie mich von 32 Programmen, die ich mir so nicht ausgesucht habe, berieseln lassen möchte, dann kaufe ich einen Fernseher. Brauche ich kein Internet. Also das ist durchaus zu beobachten, aber wo dann da am Ende der Markt für liegt, ich hoffe, dass der Internet, dass die Internet-User da draußen der Service-Provider dann im Fall des Falles sagen, du, ich möchte mehr als Bild.t-online.de, ich möchte mehr als Tagesschau, ich hätte auch gerne mal irgendwie Fefe-Blog. Also es ist halt eine Frage, wie der Markt darauf reagiert.
Ja, das gerade schon mal angesprochen, es gibt ja eigentlich so quasi den Kampf der zwei Kulturen, einerseits so das klassische Internet, andererseits das mobile Internet. Gibt es da so ein ja, wie schätzt du das ein? Was wird sich so langfristig durchsetzen? Die Telcos hoffen natürlich auf das mobile Internet, weil es ihnen halt ja, aus ihrer Sicht viel mehr Flexibilität ermöglicht. Aus Sicht der Nutzer kann man eigentlich nur sagen, das wäre grauenhaft.
Na, wichtig ist unterm Strich, glaube ich, nur, dass das Internet, obwohl es jetzt, also ob man jetzt das mobile oder das Internet zu Hause oder das Internet im Rechenzentrum hat, das muss das gleiche Internet bleiben. In dem Moment ist es dann relativ egal, wo ich mein Internet nutze. Wenn ich zu Hause bin, dann werde ich natürlich meine zig Mbit nutzen, die ich da über mein Kabel oder mein VDSL habe. Und wenn ich unterwegs bin, nutze ich mein UMTS. Also das ist ja was, wo man sozusagen, weiß nicht, wo ich eine Parallele ziehen soll. Ich meine, wenn ich in eine andere Stadt gehe, dann benutze ich da auch den ÖPNV, weil er da ist, oder benutze mein Auto, je nachdem. Das ist was, wo man sich, wo man, glaube ich, die Inhalte wirklich von der Form, wie sie eben gebracht werden müssen, abkoppeln muss.
Also ein einfaches Beispiel, auf meinem Internet zu Hause oder auf der Arbeit kann ich Skype nutzen, auf meinem Handy nicht.
Das ist eben der Punkt, ja. Also das ist das, wo eben dann für den Nutzer spürbar wird, dass das Internet, was er da mobil bekommt, ein anderes ist als das Internet, was er da zu Hause bekommt. Und das ist eigentlich was man vermeiden möchte, weil das ist gegen den Grundgedanken des Internets. Und das Internet wurde designt, um Atombomben sicher zu sein, und da kann man jetzt irgendwie nicht anfangen, an breiter Front hier irgendwie den Leuten. Also ja, das ist absurd. Ich gehe auch in der Tat von aus, dass mit steigender Nachfrage der Nutzer nach solchen Angeboten hoffentlich die Netzbetreiber sehen, dass das ein wirkliches Problem ist. Man kann sich natürlich vorstellen, dass dann, ich glaube, was T-Mobile die es angekündigt haben, oder Vodafone, ja, natürlich geht das mit der Telefonienutzung demnächst, aber dann kostet das 10 Euro mehr. Und ja, ich habe da mir keinerlei Verständnis für.
Genau, also ja, aber was kann man jetzt dagegen tun? So, also einerseits gesetzliche Regeln für Netzneutralität definieren, die möglichst streng sind zum Wohle der Nutzer und der Gesellschaft.
Ja, ist immer die Frage, wie streng man sowas auslegt. Das ist dann auch mal eine sehr starre Angelegenheit. Das Problem ist im Grunde, dass der Nutzer das, was er da kauft, also einen Internetzugang in der Form auch bekommt. Ich meine, wenn ein Netzanbieter, weiß Gott, soll ihm keiner verbieten, irgendwie das gute Zeiten, schlechte Zeiten Telefon mit Soap-Opera oder was auch immer dem Kunden, wo dann nur seine Inhalte drauf sind und das meinetwegen günstiger ist, dann sollen sie das tun. Aber ein Netzbetreiber hat über dieses Angebot hin auch ein Grundangebot anzubieten, wenn er denn Internetdienstleistungen für die Öffentlichkeit anbietet. Und da haben wir in Deutschland durchaus diesen Begriff der Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit, unter dem, das ist mit Pflichten, also mit Rechten verbunden. Zum einen hat man da das, dann die Pflicht, bestimmte Dinge zu einem regulierten Preis zu verkaufen, hat aber auch den Vorteil, dass man eben bestimmte Dinge, beispielsweise Vorleistungen von der Telekom, ist ganz beliebt, zu einem bestimmten Preis einkaufen kann. Und genau diese Gruppe, dieser Anbieter für Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit, sollten eben genau das sein. Anbieter für Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit und nicht Anbieter von redaktionellen Medien für einen Teil der Öffentlichkeit. Und da ist meines Erachtens die Grenze zu ziehen. Also wenn ein Netzbetreiber Internet für die Öffentlichkeit anbietet, dann hat er da sicherzustellen, dass das unbelastet irgendwelcher wirtschaftlichen Interessen ist. Das ist natürlich eine schwierig zu verargumentierende Geschichte, wenn die Anbieter, die da ja doch sehr, sehr schwerem Gewicht in der Waagschale liegen, dann ihre wirtschaftlichen Interessen. Aber da sehe ich deutlich Regulierungsbedarf.
Und siehst du noch also du hast es schon angesprochen, in Bezug auf die Packet Inspection, ist das nochmal so quasi so eine Extra-Debatte, die Regeln dafür zu schaffen, oder wäre das so quasi in dem anderen schon drin?
Ja, es ist schwer. Also auf der einen Seite hat man natürlich, also wenn man wirklich diese Netzwerkneutralitätsdebatte aus Sicht des Gesetzgebers, hat man natürlich auf der anderen Seite rein politisch-taktisch wieder das Problem, dass man natürlich eigentlich schon durchaus möchte, dass die Internet Service Provider die Packet Inspection machen, um eben so Dinge wie diese unsägliche Sperrgesetzgebung, also dieses Stoppschild, dass man das sind Interessen, die da gegeneinander laufen.
Also, ja, offiziell will ja keiner China haben.
Natürlich will offiziell niemand China haben, aber es spricht ja nichts gegen ein gut reguliertes Netz, in dem man auf seine Pakete aufpassen kann. Also die Argumentation sehe ich da schon kommen, dass man eben das Netz, was man da hat, auch in irgendeiner Form ja, beeinflussen können möchte. Und das natürlich ja dann nicht nur Dual Use, sondern Triple Use. Zum einen die wirtschaftlichen Interessen des Anbieters, zum anderen die Interessen des Gesetzgebers, der speziell aus den Interessen vielleicht gar nicht so an der Netzneutralität interessiert ist. Und zum dritten, last but not least, sozusagen die Interessen des Users, die man ihm dann vermeintlich überhilft.
Ja, sagen wir mal, also eigentlich gibt es ja drei verschiedene Interessengruppen. Es gibt einerseits die Nutzer, also die Gesellschaft. Mhm. Dann gibt es so die Inhalteanbieter, von ich betreibe einen Blog bis Spiegel Online. Mhm. Oder die Service Provider, ich bin Facebook oder ich biete einen BitTorrent-Download an oder meine freie Software, mein Java-Netzwerk funktioniert so. Und auf der dritte Interessengruppe sind die Telcos. Mhm. Sind eigentlich erstmal die Telcos die unwichtigste. Sozusagen aus gesellschaftlicher, politischer Sicht.
Aus gesellschaftlich-politischer Sicht, aber es sind eben die, die die Finger auf der Leitung haben.
Ja, nicht nur das, es sind auch die, ja quasi, ihnen gehört das so einerseits, aber andererseits auf einer privatisierten oder einer mautbetriebenen Autobahn gelten auch Verkehrsregeln.
Ja, ist die Frage, wer die aufstellt. Der Autobahnbetreiber oder ja, das Land oder die Jurisdiktion, in der diese durch diese Autobahn durchgeht. Und da ist eben ja, die Gefahr, dass der Autobahnbetreiber sich sagt, okay, wir haben jetzt zwar eine Autobahn, die kann jeder benutzen, aber da gelten jetzt unsere Regeln, Straßenverkehrsordnung interessiert uns nicht.
Na, da hör mal die Verkehrspolitiker. Also ja, gut, da haben wir das Problem, die Verkehrspolitiker sind im Thema Autobahn und Maut irgendwie ein bisschen fitter als im Bereich Internet.
Ja, das ist, also glaube ich, auch ein breitenwirksameres Thema in Deutschland, das mit den Autos im Gegensatz zu dem Internet. Das ist, glaube ich, erst so ein bisschen im Kommen, dass es ist auch einfach schwierig aus Sicht des Nutzers zu sehen, warum lädt jetzt diese Seite langsamer. Also diese Netzwerkneutralität ist gerade von der Gruppe der Nutzer eine sehr intransparente Geschichte, weil diese die Packet Inspection natürlich ein sehr subtiles Mittel ist, wie man sozusagen seine Konsumenten steuert. Weil das jetzt auch für mich als doch eher was Netzwerke angeht, ein bisschen aufgeklärteren Menschen schwer zu sagen, lädt diese Seite jetzt zu langsam, weil mein Netzbetreiber das langsamer macht oder ist die Seite gerade überlastet oder ist bei mir lokal irgendwas falsch. Das ist eben, also da hat sozusagen die Gruppe, die das Internet eben sozusagen täglich nutzt, so für persönliche Informationen und er als Konsument, Rezipient, halt ab und zu mal im Blog kommentiert, hat eben wirklich das Problem, dass diese Netzneutralität in letzter Konsequenz nicht direkt auffällt.
Es gibt da so eine freie Software von der Electronic Frontier von denen, irgendeinem Städtenamen.
Ja, ich muss mal gucken.
Ich habe irgendeine Zürich im Kopf oder irgendwas Schweizer oder Österreichisches, womit man halt
gut läuft. Ja, Network Neutrality Detector Software.
Ja, aber die hat doch einen Städtenamen, ne?
Switzerland Software.
Genau, Schweiz. Switzerland Software. Ah. Gut, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das praktische Windows-Tool, sondern eher so ein Kommandozeilen-Linux-Tool.
Ich muss gerade mal gucken, das war, glaube ich, irgend so ein Browser-Dingens. Das ist eben was, wo man, also wo ich der EFF auch durchaus dankbar für bin, dass die sich in die Richtung, sich das mal angeschaut haben, weil es für den Nutzer eben nicht ohne weiteres möglich ist zu sehen, was passiert mit meinem Netz und gerade über solche Tools. Ich habe das jetzt hier gerade mal aufgerufen, das ist eff.org, Test Your ISP Switzerland. Kann ich vielleicht nochmal später verlinken. Mhm. So ist es eben durchaus wichtig, dass es solche Angebote gibt, wo man sich das anschauen kann. Ich habe das noch nicht ausprobiert.
Ja, also ich habe es auch nur eben im Kopf gehabt. Manchmal gibt es dann über irgendwie im IRC oder über Twitter gibt es dann die Meldung, oh, irgendwas funktioniert nicht. Und andere sofort so, ich habe es damit getestet und scheint Probleme zu geben. Sehr beliebt ist ja da anscheinend so der Kabel Deutschland in gewissen Regionen, zumindest abends irgendwie BitTorrent drosseln. Das ist so ein wiederkehrendes Gerücht.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das sind auch nicht die einzigen. Also das ist durchaus Usus. Ich meine, es ist ja auch nicht wirklich was Schlimmes, wenn der ISP einem für 20 Euro seine 16 Megabit verkauft. dann soll er meinetwegen, wenn er einen Engpass hat, sachdienlich für den User das Internet benutzbar halten, indem er eben die Protokolle ungeachtet des Inhalts und der Richtung, in die das jetzt geht, drosselt. Wenn ich gerade einen Bitter-Download habe und das Netz ein bisschen knapp ist, dann kann der meinetwegen runtergehen. Wenn ich einen ordentlichen Internetprovider möchte, dann zahle ich halt ein bisschen mehr, dann hat der größere Leitungen, dann geht das. Also, mein Gott, das will man denen gar nicht. Aber also da es ist eben die Versuchung da, so ein Unternehmen kann der Versuchung nicht widerstehen, das dann nicht nur zu machen, wenn man eben gerade Engpass hat, sondern das die ganze Zeit zu machen, weil man dann natürlich Geld spart.
Ja, es gibt so ein schönes Beispiel aus Großbritannien. Da gibt es die BBC mit ihrem iPlayer. Mhm. Und der iPlayer, ich glaube, der läuft auch mit BitTorrent. Mhm. Also da kann man sich so quasi sein On-Demand für eine Woche so mediathekmäßig auf seinem Player oder auf seinem Computer im Wohnzimmer sich das Programm zusammenklicken, was man dann herunterlädt, und das führt dazu, dass halt Großbritannien irgendwie nachmittags nach der Arbeit oder früher Abend den Computer einschaltet und der iPlayer fängt an, das Ganze runterzuladen, und einer der größten Provider da geht halt hin und tut halt mit der Begründung, es überlastet uns quasi, denen ihren Fernsehkonsum lahmlegen.
Kann ich absolut nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so ein Netzbetreiber für seine Kunden ein Netz ausbaut, und wenn die das dann nutzen und er damit nicht rechnet, dass seine Kunden das Internet auch nutzen, also hat er irgendwo sein Geschäftskonzept verfehlt. Also gerade die Anspruchshaltung an Inhaltsanbieter, aber wir stellen euch doch die Infrastruktur zur Verfügung, um euer Medium verteilt zu bekommen, ist ein sehr, sehr klassisches Denken, was in Internetzeiten so eigentlich nicht mehr geht, weil der Anbieter dieser Inhalte muss diese Daten auch irgendwohin transportieren. Und sei es zum Peering mit dem Inhaltsanbieter. Also das ist einfach was auf beiden Seiten Kosten erzeugt. Und das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen, dass im Internet mehr Daten umgesetzt werden. Wenn ein ISP damit Probleme hat, dann ist das kein technisches Problem, sondern rein, dass er sein Geschäftskonzept da irgendwo nicht verstanden hat. Wenn ein Internetnutzer eben das Angebot nutzt, dann tut er das.
Ja, da kommen wir auch zu einer anderen Sache. Also wird eine ganze Menge Geld Förderung, an Breitbandausbau und so weiter bereitgestellt im Rahmen von Konjunkturpaketen. Mhm. In den USA machen sie das auch. Und in den USA geht die Regierung jetzt hin, ist zumindest angekündigt, quasi diese Fördergelder, die an private Telcos rausgehen, mit der Bedingung, die Netzneutralität zu achten, zu versehen.
Das ist eine ganz tolle Sache. Also wenn die Politiker bei uns im Land ein bisschen mehr Ahnung von Internet haben, also gibt da ja so vereinzelte Exemplare, die dann doch erstaunlich von tiefem Wissen haben. Aber ich glaube beinahe, dass wir da noch weit von entfernt sind, dass das wahrgenommen wird als Ziel. Also Internetausbau ist hier eher auch nur irgendwie Brot und Spiele. Um es mal ganz beinahe schon überzogen zu sagen, aber ja, das Internet ist halt kein. Das Internet wird von vielen Leuten, die da draußen Politik machen oder auch das Internet sozusagen verkaufen, als Konsummedium angesehen. Das ist es einfach nicht. Das Internet ist mehr.
Und ja, deswegen haben es auch die Telcos im Moment noch so einfach, Lobbying gegenüber der Politik zu machen, weil die wollen eigentlich in der Regel keine Regeln für Netzneutralität. Das hat sich im Telekom-Paket auf EU-Ebene gezeigt. Die ist halt ganz einfach zu nichts für den Politiker hinzugehen und denen zu erklären, wir können uns aber sonst überhaupt nicht leisten, hier mehr Internet auszubauen. Mhm. Im Endeffekt ist allen klar, das Geld kommt größtenteils vom Staat.
Das ist sicherlich eine der Bedingungen, die man so setzen möchte, wenn man eben so Projekte fördert. Und es kommt ja auch der Gesellschaft unterm Strich zugute, wenn da ein freier Austausch ist. Ich meine, das ist ja genau das, was man mit einem Netzausbauforderung machen möchte. Das ist Kommunikation für die Leute, die noch nicht so mit dabei sind, schaffen. Und da ist Netzneutralität eigentlich eine Grundvoraussetzung. Meine, niemand würde auf die Idee kommen, oder wenn die Post von heute auf morgen anfangen würde, wir transportieren keine Briefe mehr in farbigen Umschlägen, das kostet jetzt 1 Euro mehr. So, da würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Wenn das Internetanbieter machen, dann ist es wieder eine ganz andere Sache, weil das eben doch diffizil ist, weil das in Maschinen drin ist, die man so nicht sehen kann, weil das haptisch nicht greifbar ist. war ja dann eben Internetseiten langsamer laden und weil man es nicht mit dem Finger drauf zeigen kann. Das ist eine sehr theoretische Sache, die sich eben leider nicht in zwei Sätzen erklären lässt.
Mir sind die Fragen ausgegangen. Hast du noch was man unbedingt nochmal in den Podcast reinsprechen müsste?
Was muss man in den Podcast reinsprechen? Nee, ich glaube, wir haben es eigentlich schon relativ umfassend abgedeckt und die nächsten Jahre. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, man sieht auch positive Beispiele. Also es gibt viele Internet Service Provider, denen das relativ egal ist, wie sie ihre Pakete handhaben, die sich eben sagen, okay, wir sind am 6 in Amsterdam, hier in Berlin am E6 oder am D6 in Frankfurt und tauschen da mit anderen Leuten Bandbreite aus. Wenn man da auf den Traffic-Graphen guckt, der wird einfach größer. Es wird mehr Daten, die umgeschlagen werden. Und ich habe die Hoffnung nicht ganz verloren, dass wenn die Politik denn versagen sollte oder zu spät kommen sollte mit einer Netzneutralitätsregelung, hoffe ich inständig, dass es kleine Internetanbieter geben wird oder mittelgroße Internetanbieter, die das angreifen werden. Aber es wäre natürlich schön, wenn man da irgendwie für alle die gleichen Bedingungen hätte und für alle, also sozusagen die großen Internetprovider vor dem Unsinn bewahrt, sich die Kunden zu vergraulen, dadurch, dass sie ein redaktionelles Medium aus dem Internet machen. Haben wir bei BTX gesehen, dass das nicht funktioniert. Den Fehler sollte man bei Internet, glaube ich, nicht nochmal wiederholen.
Haben wir auch beim Pay-TV gesehen.
Welches Pay-TV? Gibt es das noch?
Die heißen wieder anders. Ich weiß auch nicht, wie sie aktuell heißen, obwohl sie, ich glaube, 100 Millionen für eine Werbeumbenennungskampagne jetzt für Premiere ausgegeben haben.
Tja, ja.
Ja, dann vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Wer sich weiter informieren möchte, netzpolitik.org bietet eine ganze Menge Informationen und wir begleiten das Thema Netzneutralität auf jeden Fall die nächsten Jahre weiter und wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver als in der Vergangenheit. Und ja, seid mal gespannt, was da noch kommt. Dann danke.
Gerne.